nicht nur glauben, sondern wirklich leben.
Ja, also, letztes Mal, nach dem Feuerball, den die Julia hier in den Raum geworfen hat, durch zwei Sätze, hat diese Geschichte von, ohne die jetzt groß aufzurollen, eigentlich nur ein einziges gezeigt. Nämlich, dass es eine Taubheit, eine Härte gibt, auch im Volk Gottes, auch unter uns, auch in unserem Herzen manchmal, gegen die Gegenwart Gottes, dass man alles, du kannst alles fromm machen und hier und dann in der Bibel lesen und das und zum Hauskreis kommen und in den Gottesdienst gehen. Aber wenn nicht Gott wirklich gegenwärtig unter uns ist, in unseren Herzen und nicht sichtbar wird in unserer Mitte, dann nützt es alles nichts. Versteht ihr? Da waren wir stehen geblieben und es war so ein Hunger und so ein Feuer hier zu sagen, wir wollen, die Julia hat es so schön gesagt, wir wollen, also ich will erleben, was hier drin steht. Was hier drin steht. Und jeder von uns hat es zu einem gewissen Maß erlebt in seinem Leben, sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier. Aber wir wollen mehr. Und wir glauben, dass das, was hier drin steht, die Wahrheit ist. Und uns auf ein Abenteuer, oder ich möchte mich auf dieses Abenteuer einlassen, dass Gott sagt, hey, wach auf, es gibt da ein Abenteuer zu bestehen und du wirst erleben, was hier drin steht, und zwar so, wie es hier drin steht. Und da war dieser Hunger in dem Moment. Genau. Und so diese Diskrepanz zwischen dem, was wir lesen und was wir hören irgendwie, und dann sehen wir. Und wir haben angefangen damit, dass Gott nicht der ist, der das von uns verlangt oder erwartet. Ja, das war wichtig, das habe ich vorne weggeschickt. Nicht, dass Gott sagt, also wenn dir das too much ist irgendwie, dann habe ich dich nicht mehr lieb und weißt du so, gar nicht. Sondern Gott sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich habe dich geliebt, als du weit weg von mir warst und ein Feind von mir warst. Ein Sünder warst. Das Geheimnis von Gottes Liebe ist nicht, dass er uns geliebt hat, dass Schlange gestanden sind, die Menschen, die perfekt waren, sondern dass er uns geliebt hat, als wir Sünder waren. Das ist das Geheimnis. Und dass er zu uns sagt, das war der Vers vom letzten Mal, den die Claudia so angesprochen hat, ich habe dich mit ewiger Liebe, liebe ich dich, oder habe ich dich geliebt, ich habe dir meine Güte bewahrt. Und dass das die Basis von all dem ist. Aber das ist der Beginn. Gott zeigt uns seine Liebe und sagt, hey, komm, weil du jetzt weißt, dass ich dich so liebe, ich habe mehr für dich als die Erfahrung von dem Frieden in deinem Herzen mit mir. Das ist die Basis, dass wir uns überhaupt begegnen können. Die Basis, dass wir uns begegnen können, ist meine Liebe zu dir und das, was ich durch meinen Sohn Jesus am Kreuz getan habe für dich, die Vergebung. Das ist die Basis, aber da geht es doch erst los. Und ich lade dich ein, auf dieses Abenteuer zu erleben, was Jesus erlebt hat. Diesen Weg mit ihm zu gehen. Und dann hatten wir Matrix, ne? Mit den zwei Pillen. Und, könnt ihr euch erinnern? Kommt so langsam wieder.
Die grüne Erbsen.
Ja. Die standen nicht zur Auswahl.
Warum?
Okay. Und genau. Und heute, ich bin nicht so ganz strukturiert heute. Deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Und heute irgendwie, ich mag euch ein Gleichnis erzählen, weil wenn ihr letzten Donnerstag euch so eine Entscheidung getroffen habt, sagen so, Herr, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber irgendwie will ich das gerne. Und ja, und ich möchte mich auf den Weg machen, das zu erleben und da reinzukommen. Und ich weiß nicht wie. Und ich schaue mein Leben an und ich sehe, hey, I don't know how. Dann möchte ich euch heute, habe ich auf dem Herzen, euch eine Geschichte zu erzählen, die zu lang ist, um sie zu lesen. Aber wer zu Hause sich die Mühe, will ich nicht sagen, die Freude machen will, das nachzulesen, der kann das gerne machen und Schätze entdecken, die größer sind als der Rahmen hier und die Zeit, die ich heute habe. Ne? Okay, Es geht irgendwie darum, dass wir Gottes Verheißungen erleben, oder? Das war das, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Julia, sag mal was. Dass wir Gottes Verheißungen erleben. Und wisst ihr, als die Geschichte Gottes mit den Menschen, und das ist das Zeugnis davon, die Geschichte Gottes mit seinen Menschen, mit seinen Geschöpfen, sein Herz mit ihnen. Als die angefangen hatte und Gott sich ein Volk erwählt hat, das Volk Israel, da ist das Volk Israel durch mannigfaltige Umstände, die ich jetzt nicht erklären will und kann, genau, ist in Gefangenschaft gekommen. Nach Ägypten. In die Sklaverei. Und ich gebe euch einen groben Abriss nur, weil es sehr lang ist. Es ist das komplette zweite Buch Mose. Also da habt ihr ein bisschen was zu lesen. Aber es lohnt sich, ich sag's euch. Vor allem, weil ihr Jesus findet auf jeder Seite. Und es ist in Gefangenschaft gekommen, 400 Jahre lang. Gottes Volk in Gefangenschaft, 400 Jahre lang. Beim Pharao in Ägypten. Ja? Und sie haben Ziegel gebrannt und Steine geschleppt. Und sie waren richtige Sklaven. Ne? In die Asterix, so mit der Peitsche, das ist sehr süß dargestellt, sehr lieblich. Aber das ist ja in echt, ist das nicht lustig. Das ist nicht lustig. Und die waren Sklaven, 400 Jahre lang. 400 Jahre lang. Ich weiß nicht, wie viele Generationen das sind, aber eine Menge. Eine Menge. Generation um Generation um Generation um Generation. Und die waren in Sklaverei. Und irgendwann hat Gott einen Mann berufen, Mose. Und er hat zu ihm gesagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und ihr Klagen und ihr Weinen ist an mein Ohr gedrungen und ich habe das Volk nicht vergessen und ich sende dich, um sie herauszuführen. Ja, Mose. Und er begegnet ihnen in diesem brennenden Dornbusch. Ich muss aufpassen. Ich liebe diese Geschichte und ich liebe jedes Detail von dieser Geschichte und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Details erzähle. Weil das ist nicht der Punkt. Auch wenn jedes Detail wichtig ist. Weil wir aus jedem Detail lernen können. Und dann Mose zickt ein bisschen rum, ne? So wie wir auch. Aber Herr, ich kann doch nicht reden und, ne? Und so weiter. Und finally geht er. Geht er, und wer die Geschichte ein bisschen kennt, ne, er tut mächtige Wunder halt vorm Pharao. Ja? Mächtige Wunder, die sieben Plagen und das Blut und so weiter und keine Ahnung. Und Gott selbst verstockt das Herz vom Pharao ein ums andere Mal, einfach nur, damit er zeigt, hey, wer hier Gott ist. Ja? Die Heiligkeit Gottes kommt durch und so. Und Mose führt das Volk Israel raus aus der Sklaverei. Raus aus Ägypten. Und die Ägypter müssen all ihr Gold lassen. Und er führt sie durchs Rote Meer. Er teilt das Meer. Er teilt das Meer. Und das Volk Israel geht durch das Meer durch. Und die Streitwagen hinterher und die Fluten oben drüber. Ja. Kennt ihr den Witz ist egal. Ich erzähl ihn dann. Du kennst ihn, ne? Ja. Genau. Und sie kommen in die Wüste. Und Gott sagt zu Mose, ich will mein Volk in ein verheißenes Land führen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ne? Und Mose, das Volk Israel hat gesehen, was Gott tun kann. Versteht ihr? Ägypten war das größte Reich. Der Pharao war allmächtig. Der war, ich meine, nicht umsonst Gottkaiser, ne? Also, der war der Herrscher des damaligen Universums halt. Schaut die Pyramiden an. Was, versteht ihr? Da gab es niemanden, der mehr im weltlichen Sinne Macht hatte. Und Gott hat gezeigt halt mit zwei Hirtenjungen. Letztlich, mein Mose war schon 80, war kein Junge mehr, aber okay. Und das Volk Israel führt raus und sie haben erlebt, was Gott tun kann. Und dann sind sie in der Wüste. Und wisst ihr, wenn man das auf der Karte anschaut, dann ist zwischen Ende Rotes Meer und Land Kanaan, also das verheißene Land, wo sie reingefahren, ist ein Fußmarsch von einer Woche. auch wenn es 2,5 Millionen waren, die da durchgezogen sind. Ein Fußmarsch von einer Woche, 8 Tage, mit Frauen und Kindern vielleicht 10. Und wie lange waren sie in der Wüste? 40 Jahre. Da ist irgendwas schiefgelaufen, ne? Da ist echt was verdammt schiefgelaufen. Also kann ich nie anders sagen, weißt du? Und wenn du, ich meine, ich habe das nie gemacht, ne? Ich bin da nicht so gut drin, so genau zu studieren. Du kannst diese Route, weil das ja, ne? Und die sind immer um diesen Berg rum und schleifen und hast sie nicht gesehen. Und die waren 40 Jahre in dieser Wüste. Also ich meine, weißt du, heute lachen wir drüber, aber das ist doch echt, weißt du, Gott macht ein Riesenwerk und die ist ein Fußmarsch von einer Woche bis zu da halt und die bleiben halt 40 Jahre da. Das ist eine ganze Generation. Das ist doch echt bitter. Also ich finde es extrem bitter. Wir kommen zum Punkt. Langsam, aber sicher. Aber es ist wichtig, dass ihr das vor Augen habt, okay? Okay. Und was war das Problem? Was war das Problem? Das Problem war, dass das Volk Israel immer wieder gemurrt hat, an der Güte Gottes gezweifelt hat, immer wieder Unglauben hatte, immer wieder bockig war, wie kleine Kinder, so wie ich manchmal. Habe ich heute erst den Kopf gewaschen gekommen. Und gezweifelt hat und Unglauben hatte. Versteht ihr? Und ja? Warum? Warum? Wisst ihr, es ist verständlich. Sagen wir, 40 Jahre sind eine Generation, es sind weniger, es sind also kürzere Zeit ist eine Generation, weil die Leute sind nicht so alt geworden, aber ne, sagen wir mal, 40 Jahre sind eine Generation und sie waren 400 Jahre in Ägypten versklavt, das heißt 10 Generationen. Wisst ihr, die sind als freie Menschen rausgegangen und reich, richtig? Aber was war in ihrem Kopf und in ihrem Herzen? Sie waren Sklaven. Ihr Denken war geprägt von dem Sklavendenken und ihr Herz war geprägt von dem Sklaven, von der Sklavenmentalität. Und was ist mit einem Sklaven? Ein Sklave hat immer Angst. Immer. Er ist gewohnt, Angst zu haben. Vor einem bösen Bewacher, Herrscher, irgendwas, der, wenn er nicht schnell genug Ziegel schleppt, halt ihn mit der Peitsche ihm gibt. Halt. Ja? Angst, nicht genug zu essen zu bekommen. Malt euch das aus, wie das damals war. Ein Sklave hat immer Angst. Ein Sklave hat immer Mangel. Ein Sklave ist immer gefangen. Ein Sklave ist immer bedrückt. Versteht ihr? Und obwohl sie frei rausgegangen sind und obwohl sie gesehen haben, dass der einzig wahre Gott, wir haben seinen Namen gesungen, der zur damaligen Zeit genannt wurde, Yahweh, das soll mein Name sein. Für alle gekommenen Generationen und in Ewigkeit. Und sie haben das gesehen. Aber wisst ihr, ihr Herz war immer noch in Ägypten. Und ihr Denken war auch immer noch in Ägypten. Sie waren frei und sie waren reich. Aber ihre Mentalität war ein Sklaven, eine Sklavenmentalität. Immer noch. Und das ist verständlich nach 10 Generationen in Gefangenschaft, oder nicht? Versteht ihr? Und wisst ihr, ich glaube, die Zeit in der Wüste, die Woche in der Wüste, ja, die sollte dazu da sein. Wisst ihr, selbst wenn du in schlechten Umständen bist, selbst wenn in Ägypten es schlecht war, aber es hat Struktur. Du weißt, worauf du dich verlassen kannst. Also du kannst dich auf Schläge verlassen und du kannst dich aber auch verlassen, dass du die vergammelte Nahrung bekommst halt. Du kannst dich auf was verlassen. Es ist ein Minimaß an Struktur, immerhin. Und es ist ein gewisser Halt. Versteht ihr? Leute, die im Gefängnis waren zum Beispiel, 20, 30 Jahre. Es gibt Leute, die bleiben freiwillig im Gefängnis, weil sie sagen, sie kommen draußen nicht klar. Sie kommen mit dieser Freiheit nicht klar. Im Knast, da wissen sie, wisst ihr? So. Okay. Und diese Mentalität hatte das Volk Israel. Und deswegen haben sie angefangen, auf dem Weg dann zu murren halt. Und haben gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da hatten wir Zwiebeln und Knoblauch und so. Und sie haben, also das ist halt die Umschreibung, ne? Zwiebeln und Knoblauch und die Fleischtöpfe Ägypten, sagt man so im theologischen Jargon. Wisst ihr? Und Gott hat sie übernatürlich versorgt in der Wüste. 40 Jahre lang sind ihre Schuhe nicht verschlissen und ihre Klamotten nicht kaputt gegangen. Ich stell dir mal vor, Mann, deine Schuhe, die du jetzt anhast, ziehst du 40 Jahre an. Ey, dann brenn dir doch die Socken. Echt halt. Weißt du? Und Gott hat gezeigt, wisst ihr? Aber merkt ihr, in ihrem Herzen hat sich nichts verändert. Es hat sich da doch nichts verändert. Sie haben gesagt, ja, ja, schon gut, aber wären wir doch in Ägypten geblieben. Und sie haben nicht mehr, sie haben vergessen, was in Ägypten war. Versteht ihr? Sie haben total vergessen, was war denn in Ägypten? Da war Knechtschaft. Da war Sklaverei. Sie waren nicht frei. Sie waren unterdrückt. Sie mussten schuften für andere halt so. Aber in der Wüste auf einmal war das furchtbar attraktiv. Wisst ihr, was ich meine? Und okay, und spannen wir den Bogen zu uns, weil das soll uns was über uns sagen. Was ist dein Ägypten? Was ist mein Ägypten? Mein altes Leben, oder? Als ich ein alter Mensch war, getrieben von meinen selbstsüchtigen Wünschen, von Anerkennungssucht, von Besitz, mit was du deinen Mangel und deine Leere in deinem Herzen gefüllt hast. Was es auch immer gewesen war oder ist. Was es auch war für dich. Sklaverei. Nicht frei. Auf jeden Fall. Versteht ihr? Und dann kommt unser Mose, versteht ihr? Wer ist unser Mose? Wer ist der, der uns rausgeholt hat, der uns rausgeführt hat? Sag's laut, Lüdi, was ist wichtig?
Jesus.
Und wisst ihr, du wirst als Sklave geboren. Die Israeliten sind als Sklaven geboren worden. Du bist als Sklave geboren. Und es gibt einen einzigen Weg raus aus der Sklaverei. Und wie ist der? Du wirst freigekauft. Jemand sagt, dich will ich. Und kauft dich frei. Wer hat es getan? Jesus hat dich freigekauft. Und es hat ihn alles gekostet. Und dann kommt eine Zeit und du kriegst ein neues Leben. Du wirst reich gemacht, innerlich. Ne? Berührt uns das noch? Dass Jesus uns befreit hat. Wirklich befreit hat. Nicht nur vom kommenden Zorn Gottes, und der wird kommen, ihr Lieben. Da schweigen wir nicht halt. Also, wir haben hier kein Zuckerwatte-Evangelium oder so. Der kommt. Und Gott befreit uns vom Gericht, das kommen wird, aber gleichzeitig auch von der Knechtschaft in uns selber und vom Teufel. Es gibt nur zwei Reiche. Es gibt nichts dazwischen. Du kannst nicht neutral sein. Entweder du wirst beherrscht vom Teufel, und der benutzt deine gefallene Natur, die das Gute nicht tun kann und nicht lieben kann. Irgendwie will, weil noch so eine Ruine vom Abglanz von Gottes Ebenbild in jedem Menschen liegt. Oder du bist unter der Herrschaft von der Liebe von Jesus, von deinem Vater, der dich frei macht. Haben wir das noch auf dem Schirm? Wisst ihr, und dann kommt eine Wüstenzeit. Wisst ihr warum? Weil das, womit du dich gefüllt hast in der Welt damals, das bricht auf einmal weg. Und dann bist du in der Wüste. Und du bist angewiesen, dass Gott dich versorgt. Da ist erstmal öde. Verstehst du? Du bist gewohnt halt, wenn du ein Bedürfnis hast, dann weißt du gehst zu deinem Aufseher, schleppst halt 3 Körbe Ziegel mehr. Und versteht ihr, was ich meine? Das ist unser Leben. Könnt ihr das da drin sehen? Das ist unser Leben. Du bemühst dich halt bis dann nicht zu dem. Also ich war immer so everybody's darling und Sonnenschein und so. Und immer nett zu anderen sein, dann wirst du zurückgeliebt und so. Damit habe ich meinen Mangel gefüllt, zum Beispiel. Unter anderem. Versteht ihr? Und getrieben, die ganze Zeit getrieben. Immer Anerkennung, immer gut da, weißt du? So. Aber dann kommt Wüste. Und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Und dann auf einmal wird es so attraktiv. Versteht ihr? Oh, das hat sich so gut... Wisst ihr, was ich meine? Das sieht so attraktiv aus. Aber wisst ihr, Gott hat ein Land verheißen. Das Land Kanaan. Und versteht ihr? Und sie hatten zwei Probleme. Sie haben Mose nicht vertraut. Und sie waren in ihren Köpfen und ihren Herzen Sklaven. Wir haben einen Mangel an Vertrauen zu Jesus, dass er uns dieses Land geben will. Und was ist dieses Land? Wir haben gesprochen, dass wir erleben, wovon er spricht. Oder nicht? Mehr und mehr, immer mehr. Um diese Welt zu erreichen, aber natürlich auch für uns. Natürlich auch für uns. Natürlich auch für uns. Weil Gott liebt dich. Und er will für dich Freiheit. Und er hat dich am Sklavenmarkt nicht ausgesucht, weil er denkt, oh ja, das wird ein guter Funktionstempel. Also das ist ja eine tolle Stätte, in der ich wohnen kann, irgendwie halt so, die kann was reißen für mich, die nehmen wir. Nee, es war ihm egal. Es war ihm egal, er hat gesagt, ich liebe sie, ihn. Ich gebe mein alles, ob dem mir dann was nützt oder nicht. Das ist erstmal zweitrangig. Ich kann einfach nicht mit ansehen, wie meine Kinder, meine potenziellen, in Knechtschaft sind, in Sklaverei sind. Versteht ihr? Und dann waren sie in der Wüste und sie sind umhergeirrt. Mose hatte echt seine Heidenmühe halt. Der ist echt verzweifelt, der gute Mann halt. Der hat echt ein Herz halt. Versteht ihr? Und das Volk Israel, aber auch wir haben vergessen, dass Gott uns gerettet hat und wollen manchmal zurück nach Ägypten. Total bescheuert. Weißt du, weil wir lachen, ne? Oh ja, 40 Jahre hier hätte in einer Woche geklappt, aber wissen, wie sind denn wir? Also ich, versteht ihr? Es klingt alles so attraktiv und Gott sagt, hey, pass mal auf, vertrau mir jetzt einfach mal. Es kommt eine Wüste, damit du lernst, mir zu vertrauen, blind zu vertrauen, dass ich das Manna jeden Tag runterbringe, dass deine Schuhe nicht kaputt gehen, dass wenn kein Wasser da ist, Mose auf den Felsen schlägt halt und Wasser rauskommt. Übrigens ein Bild für Jesus, ne? Der geschlagene Fels, aus dem lebendiges Wasser rauskommt. Das ist tief. Und ja, einfach nur, um dich in dieses Land zu bringen. Und da stehen wir, Freunde, ihr Lieben, da stehen wir. Und ich will gerne, gerne, gerne mit euch zusammen in dieses Land rein. Ich will, diese Botschaft heute, die ist für mich. Ich muss diese Sklavenmentalität, den Rest davon, der in meinem Herzen ist, wisst ihr, ich gehe jetzt 6 Jahre mit Jesus, hey, und 6,5 und ich sag's euch ehrlich halt, ich bin auch nicht fern vom Volk Israel, okay? Ich bin auch nicht fern von der Verstocktheit manchmal in der Wüste. Und so, weißt du, und Gott gibt es, damit wir uns wiederfinden, damit wir sagen, hey, ne? No worry, ich mach das schon. Aber lassen wir uns aufmachen, okay? Und das zur Vorgeschichte. Und das ist überführend, weil wir sind alle so, wir sitzen alle in einem Boot, da muss ich nicht Hände heben lassen, ist irgendwie, ne? Genau. Die Frage ist nur, willst du nach Ägypten zurück oder glaubst du wirklich, dass es dieses Abenteuer gibt und dieses Land halt? Also ich kann euch sagen, es gibt aus eigener Erfahrung und jeder von euch kann Zeugnis geben, nur auch das Volk Israel hatte das Problem, die haben immer vergessen, ganz schnell vergessen, was Gott getan hat, ne? Deswegen schreibt David im Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, wir haben es am Dienstag im TC-Gottesdienst auf Englisch gesehen, lobe den Herrn, meine Seele, der da heilt all deine Gebrechen und vergibt all deine Sünden und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum? Weil wenn wir uns erinnern, was Gott getan hat, versteht ihr, wir haben keine andere Botschaft als das Kreuz. Wir haben keine andere Botschaft. Und es wird auch nie eine andere geben. Und es gibt auch keine andere, die rettet. Versteht ihr, wir haben nichts anderes. Und wenn wir das Kreuz vergessen, das habe ich das letzte Mal gesagt, nur in einem Halbsatz. Aber das war wichtig. Wenn wir das Kreuz vergessen, vergessen wir, dass Gott uns liebt. Wenn wir das Kreuz vergessen, vergessen wir, dass Gott uns liebt. Wir vergessen es. Wir vergessen es. Und unsere Sklavenmentalität nehmen wir mit in unsere Beziehung zu Gott. Versteht ihr? Noch 3 Körbe Steine schleppen halt und dann ist Gott zufrieden mit mir. Er ist gestorben, als wir seine Feinde waren. Versteht ihr? Nicht das mitnehmen. Okay. Jetzt zwei Sachen. Wenn es dem Volk Israel an Vertrauen gemangelt hat, dass Gott sie wirklich in dieses Land reinführt, und wenn sie dieses Sklavendenken, diese Sklavenmentalität hatten, dann sind das ihre zwei Probleme, richtig? Okay? Okay. Aber wir brauchen nicht immer nur Probleme. Ich habe das jetzt so ausgeschmückt, damit sich jeder irgendwie irgendwo wiederfindet. Lösung. Was sind die Schritte daraus? Das ist doch interessant, oder? Okay. Schlagt mal mit mir zusammen auf. Römer 12. Gehst du?
Ich muss gehen, ja. Ich habe morgen ein Facharbeitsgespräch.
Okay. Ciao.
Ciao.
Okay, Römer 12. Vers 2. Lies mal nochmal. 12, Vers 2.
Nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen
Danke.
Ist
und was ihm gefällt. Genau. Ich brauche eine andere Übersetzung, tut mir leid, aber das ist grottig, tut mir leid. Also das ist wirklich grottig. Also in allen Ehren, ne? Aber das geht gar nicht. Ja, na, ist gut. Sag mal, was die gute Nachricht sagt.
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken neu wird.
Ah. Halleluja, das ist schon besser. Neues Leben? So. Was hast du? Okay, wir segnen diese Übersetzung. Die hat ganz schöne Seiten, Entschuldigung. Aber das. Okay, ich lese mal in meiner. Ja? In meiner steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Also, was er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Die Welt ist in dieser Sklaverei, okay? Also ist der Punkt deutlich geworden. So, und er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet, oder man kann übersetzen, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Okay, nur bis daher. Ganz wichtiger Vers. Sklavenmentalität. Gleichförmig dieser Welt, die ganze Welt lechzt nach, versteht ihr, Anerkennung. Und wisst ihr, was heißt gleichförmig dieser Welt sein? Freunde, wir müssen über drei Dinge reden, noch in dieser Jahreshälfte. Und das ist unter was die großen Sklaventhemen dieser Welt sind. Die Gleichförmigkeit dieser Welt, was sind diese drei wohl?
Macht.
Geld, Sex. Das sind die drei. Und wir müssen über diese drei sprechen, unbedingt. Unbedingt. Ich habe das schon lange auf dem Herzen, ich schiebe es vor mir her, weil es heiße Eisen sind. Aber wir müssen über Geld, wir müssen über Macht und wir müssen über Sex reden. Es geht nicht anders. Okay, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet erneuert. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt. Wodurch werden wir verwandelt? durch die Erneuerung eures Sinnes. Es muss eine Verwandlung mit uns passieren. Und wodurch? Durch die Erneuerung unseres Sinnes. Ich habe Sinn mal nachgeschaut. Sinn. Im Griechischen steht da Nous. Nous. N-O-O-S-E, glaube ich. Nous im Griechischen. Und das kann vieles heißen. Das heißt denken, fühlen kann es heißen, beurteilen, wahrnehmen. Wahrnehmen ist auch gut, ne? Finde ich auch. Wahrnehmen. Und das sind vier Bereiche. Es ist, unser Denken muss verändert werden, erneuert werden. Unser Denken, unser Fühlen muss erneuert werden. Unser Beurteilen, wie ich Dinge beurteile, muss erneuert werden. Und unser Wahrnehmen, also einfach wie ich Dinge sehe, wie ich Menschen sehe, wie ich Situationen sehe, auch was ich unsichtbar sehe, muss erneuert werden. Das sagt nur diese zwei Wörter, durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja? Und wir haben eigentlich darüber schon eine Serie hinter uns, weil das Ziel unseres Glaubens ist, die Errettung der Seele. Amen. Und es geht darum, dass Gott uns die Sklavenmentalität nehmen will, indem er unser Denken verändert. Dass wir immer mehr denken, wie Gott denkt. Dass wir immer mehr fühlen, wie Gott fühlt. Dass wir Abscheu und Ekel empfinden vor Sünde zum Beispiel. Weil die hasst er auch. Er hasst Sünde. Er liebt den Sünder oder hasst die Sünde. Dass wir nicht in weltlichen Möglichkeiten denken, ne? Und so fromm tun wie der Eli, ja? Irgendwie. Und machen wir es auf eigene Faust und dann so die Lade Gottes und dann kriegt er ein prophetisches Wort und sagt, naja, ist der Herr, wir soll halt machen, was ihm, weißt du? So. Dass wir Situationen und Dinge beurteilen nach Gottes Herzen, Gottes Sicht und dass wir wahrnehmen können, was Gott wahrnimmt. Und da braucht es Erneuerung. Versteht ihr? Weil wir sind so gewöhnt, Sklaven zu sein. Jeder von uns. Und das ist normal. Gott weiß es doch. Gott weiß. Gott weiß. Gott weiß. Gott weiß. Und er will uns da erneuern. Wodurch erneuert er uns? Durch seinen Geist. Und sein Wort. Und sein Wort. Das habe ich halt gesagt, umso mehr Input, umso besser. Genau, aus dem Grund hat Isabel das wahrscheinlich auch gesagt, nehme ich an. Oder ich vermute das, ich lege sie jetzt im Mund, Entschuldigung. Mir geht's so. Und was hat die Steffi gesagt? Hier? Steffi Beck.
Ja, dass was reinkommt, auch rausfließt.
Genau. Dass das, womit du dich füllst, das kommt auch raus. Wenn du, ja.
Wovon das Herz voll ist, davon
von redet der Mund. Amen, Bruder, so sieht's aus. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Womit fühlst du dich? Womit fühle ich mich? Wie viel Lust auf Bibellesen hast du nach 8 Stunden Fernsehen? Ja, freilich, klar. Kenne ich doch auch. Also, ist mir nicht fremd oder so. Bin ich nicht Mr. Superheilig, ich spreche aus Erfahrung. Langjährig. Ja, wirklich. Und es ist so schön, weil gleich eine Verheißung ist, unser Sinn soll erneuert werden, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist der Wille Gottes? Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. An uns, für unser Leben. Wisst ihr, wir kommen bei Matrix an. Morpheus hat Neo nicht versprochen, halt, dass es ohne Leid abgehen würde. Er hat gesagt, hey, ich kann dir nur die Wahrheit anbieten, aber ich kann dir sagen, halt, du wirst leben halt und du wirst mehr leben, als du dir jemals hast träumen lassen und ich kann dir nicht sagen, dass es ohne Schwierigkeiten abgeht. Ich kann nicht Zeugnis davon geben, dass mein Leben ohne Schwierigkeiten war, seit ich Christ geworden bin, aber ich innerlich bestimmt fast ein paar mehr, aber ich muss euch ehrlich sagen, halt so, auch äußerlich waren mehr Schwierigkeiten, aber ich muss euch sagen, wie ich damit umgegangen bin, wesentlich gechillter, als mit einem Zehntel von den Schwierigkeiten vorher. Versteht ihr? Also es ist eine komplett andere Perspektive. Und ich bin frei, ne? So. Und okay, und das ist der Weg erstmal raus, versteht ihr? Deswegen, wir haben am Donnerstag gesagt, hey, wir brauchen Gottes Wort jeden Tag. Nimm dir Zeit, fang an, ist egal wann, fang an morgens und sagen, nein, ich lass mir das nicht rauben halt. Ich brauche meine, ich sage jetzt extra keine Zahl, weil sonst, ja, er hat gesagt, eine halbe Stunde und dann 20 Minuten, oh Gott, und schaust auf die Uhren. Darum geht's nicht. Aber du brauchst Gottes Wort. Du brauchst, warum? Weil es dein Denken, dein Fühlen, dein Beurteilen und dein Wahrnehmen verändert. Deswegen. Und weil du rauskommst aus der Sklavenmentalität. Versteht ihr? Und dann lese einmal im Monat die Bergpredigt und dann weißt du wieder Gottes Standard. Echt. Es ist gut, das ist heilsam. Und das kann dich treffen und das kann dich pieksen. Wunderbar. Aber es kann dir auch immer wieder sagen, hey, Gott ist für dich und Gott liebt dich. Und Gott will dich nach Kanaan bringen, ins gelobte Land. Aber Vertrauen. Okay. Wisst ihr, wir sind manchmal wie, weil das Volk Israel sind rausgegangen als reiche Leute und sie haben sich benommen wie Sklaven. Ja? Hat jemand Ice Age gesehen? Ja. Das große Town? Ja, ja, super Film. Ja. Hat jemand gesehen?
Ja.
Ja? Kennt ihr den Mammut, der sich verhält wie ein Opossum? Ja? Kennt ihr das?
Ja.
Und dann kommt ein Adler und es ist ein Riesenmammut halt und er hat aber unter Opossums gelebt. Ey, das ist Beagle Life. Ein Opossum ist so ein Viech halt, so ein Puschel-Krabbel-Dingens. Also so eine Mischung aus Eichhörnchen, Feldhörnchen und Stinktier oder so, würde ich mal sagen. Ja, genau. Und wisst ihr, und es krabbelt und bedeckt sich mit dem Blatt. Oh, der Adler halt. Und dann kommt ein anderer Mammut und sagt, ist mal alles klar? Ist alles klar? Und dann sagt er, nein, schau mal, der Adler. Und bedeckt sich, ja? Weißt du, ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen halt, weißt du, ich bin ja auch manchmal so, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist gut, ein bisschen mal selbstironisch zu sein und zu sagen, hey, ja, wir sind alle manchmal so. Und das andere Mammut sagt, ey Mann, schau dich mal an, du bist ein Mammut. Nee, ich bin nur Possum. Ja, ich bin kein Mammut. Und dann klettert es auf den Baum und der Baum, könnt ihr euch erinnern? Es ist so eine gute Stelle. Und ich dachte mir, meine Fresse, wir sind genauso. Im Geistlichen. Ich sag's euch ehrlich, da draußen in der unsichtbaren Welt, Die Engel und Dämonen halt, ey, die, ich sag's jetzt nicht, aber es ist genauso peinlich, versteht ihr? Weil das sind in der unsichtbaren Welt, die Menschen sehen uns genauso wie Jesus. Brüder, kleine Brüder und Schwestern von Jesus. Warum? Weil wir sind Gottes Kinder und wir sind nach der Dreieinigkeit das Stärkste, das Machtvollste, was es gibt. Versteht ihr? Kein Dämon kann stehen bleiben und kann machen, was er will. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir uns verhalten wie Opossums. Und wir checken es nicht. Wir checken nicht, wer wir sind. Und das Volk Israel in der Wüste war genauso. Die checken nicht, wer sie sind halt. Und machen, kein Wasser, kein Brot. Und dann war das Manna nicht gut genug. Dann kommen die Wachteln halt. Es war dann auch nicht mehr okay. Ja? Und immer wieder dasselbe halt. Immer wieder dasselbe und verstecken sich unterm Blatt. Ich bin ein Opossum. Ich sage, ey, red anständig, du bist ein Mammut, erhebt deine, versteht ihr? Und wir sind genauso, manchmal. Jesus hat uns rausgeführt. Viele haben Angst vor dem Teufel zum Beispiel. Ich weiß nicht, in meiner Bibel steht, er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und entkleidet. Irgendwie steht er nackig da und gefesselt. Ich will mich jetzt nicht über ihn lustig machen, weil selbst die Engel haben nicht gelästert. Und das will ich auch nicht machen. Aber wisst ihr, der Punkt ist der, das habe ich mal gehört. Das Problem ist das, dass unsere Augen zu sind. Unser Sinn ist nicht, unsere Wahrnehmung, unser Nous, ja, ist nicht erneuert. Wir sehen wie Sklaven sehen halt. Und wir hören, wir sind so gewohnt an die Stimme vom Pharao. Wer ist der Pharao? Der Teufel. Das ist das Bild. Und das Rote Meer hat uns getrennt von seinem Herrschaftsbereich. Wir sind raus. Da ist nichts mehr. Und seine Armee ist in den Fluten versunken. Versteht ihr? Es ist unser Leben. Aber wir sind als Sklaven so gewohnt von seiner Stimme. Und wisst ihr, er ist gefesselt und nackig. Aber reden kann er. Immer noch. Und wir sind seine Stimme gewohnt. Und wir sind gewohnt zu kuschen, wenn er was sagt. Unterschwellig. Versteht ihr? Der sagt ja nicht, hoho, ho, ich bin der Teufel, ich weiß, ich habe dir nichts mehr zu... Versteht ihr? Nee, das ist unterschwellig. In deinen Gedanken, in dein Gefühl, in dein Beurteilen, wie du, ne? In diesen Dingen. Und wir glauben ihm. Und wir verhalten uns danach. Er weiß, er kann nichts tun mehr. Er kann nichts tun. Unsere Handlungen auf sein Wort hin bringen uns in die Zwickmühle. Das Volk Israel hätte den Weg in einer Woche oder 10 Tagen geschafft. Die herüberschallende Stimme vom Pharao in ihrem Herzen hat sie 40 Jahre im Kreis in der Wüste herumgeführt. Es war nicht Gottes Wille. Versteht ihr? Bis eine ganze Generation gestorben ist. Macht es Sinn, seinen Sinn erneuern zu lassen? Sein Denken, sein Fühlen, sein Beurteilen und sein Wahrnehmen? Damit wir nicht mit Blättern über den Kopf halt uns vor Dingen verstecken, die weitaus schwächer sind als wir. Macht Sinn, oder? Macht Sinn aufzuwachen. Und wisst ihr, Gott weiß es, dass wir an dem Punkt stehen. Und er sagt nicht, hey, jetzt mach aber mal oder so. Nee, sondern er gibt uns Lektion nach Lektion und er weiß genau, dass er uns nicht überfordern kann und er weiß das alles. Versteht ihr? So, ich will einfach nur, ne? Ja. Schau aufs verheißene Land und wisse, dass du in nichts Besseres, weißt du, ich habe noch einen anderen schönen Satz gehört halt so, der sagt, irgendwie, wenn du Holz haben willst halt, dann wird es Zeit, einen Baum zu pflanzen und ihn zu gießen. Und anstatt von Holz zu träumen, wäre es besser, die Gießkanne auszupacken. Und das ist ein gutes Bild. Das ist ein gutes Bild. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist unsere Entscheidung auch. Und das ist unsere Entscheidung. Wir haben das in der Hand. Das macht für uns keiner. Das macht keiner für uns. Kommt nicht die himmlische Sänfte und trägt uns rüber. Das wird nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Warum nicht? Freunde, warum nicht? Wäre so einfach, ne? Wäre so einfach. Also ich würde mir das auch manchmal wünschen. Warum passiert das nicht? Weil A, Gott niemals in unseren freien Willen eingreift, weil er Liebe ist und weil er uns respektiert. Und B, ihr Lieben, und B, weil Gott uns ausbilden will, um mit ihm zu herrschen, 1000 Jahre lang. Das ist ein anderes Thema jetzt. Aber das wird er, Offenbarung. Gott will uns seinem Sohn ähnlich machen. Immer und immer und immer mehr. Dass wir verwandelt werden in sein Bild. Und dazu müssen wir Lektionen lernen. Jesus hat auch, versteht ihr, Jesus hat gesagt, ohne den Vater kann ich nichts tun. Richtig, aber er hat trotzdem die Dinge getan, oder nicht? Er hat gesagt, ich bin völlig abhängig vom Vater und Gott muss das machen. Ja, richtig. Und Gott hat auch. Aber weißt du, Jesus hat es getan. Ohne den Vater ging nichts. Aber war es Jesus, der die Menschen geheilt hat, oder Gott? Das ist eins, ihr Lieben. Aber genau darum geht's. Jesus hat die Kranken geheilt. Jesus hat gelehrt. Und ohne den Finger Gottes auf seinem Leben hätte er es nicht tun können. Das ist wahr. Und doch ist Jesus im Glauben gegangen. Gott schickt nicht die himmlische Sänfte. Warum? Weil er uns Glauben lehren will. Wann konnte Petrus auf dem Wasser stehen? Als er aus dem Boot gestiegen ist. Hätte er es gekonnt, ohne dass Jesus ihn gerufen hätte? Nein. Hätte er es gekonnt, ohne dass er aus dem Boot gestiegen wäre? Nein. Gott beantwortet Glauben. Nur Glauben. Warum? Weil er uns mündig machen will. Ich lese euch noch was vor. Ich versuche, ich bin bei an der Ende von meiner Einleitung angekommen. Das ist immer Spaß. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir unmündig waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und so weiter und so weiter. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Er sagt, solange ein Erbe, wird übrigens durch ein Testament festgelegt, ne? Doch das Neue. Solange ein Erbe unmündig ist, also nicht erwachsen, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Weil er ist unterm Vormund und er kann das Erbe nicht antreten. Was ist unser Erbe? All die Verheißungen, die in diesem Buch stehen. Und am Ende eine Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit. Das ist unser Erbe. Weißt du, dass du geerbt hast? Ist es schon zu dir durchgedrungen? Du hast das Testament zu Hause. Du musst nur lesen, was drinsteht. Aber solange wir unmündig sind, und ich sage wir, können wir es nicht antreten und es unterscheidet uns nichts von einem Sklaven. Versteht ihr den Punkt? Ist es irgendwie angekommen? Versteht ihr den Punkt? Solange wir in dem Sklavendenken sind und so weiter, sind wir unmündig und wir treten es nicht an. Und wir drehen unsere Runden in der Wüste und fangen das Zweifeln an Gott an. Und wird es noch irgendwas? Und vom Feuer, von der Berufung ist langsam nichts mehr zu sehen. Und Land, wie hieß es nochmal? Kanaan, ne? Aha. Versteht ihr? Völlig und far away. 40 Jahre in der Wüste. Warum? Genau. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Das eine ist unser Denken, Fühlen, Beurteilen, Wahrnehmen, unser Sinn, der erneuert werden muss von einem Sklavendenken und von einem Sklavensinn, von einem Sklavennus. Es ist viel besser, das griechische Wort, weil es alles bedeutet, nicht nur Denken. Es ist auch unser Fühlen und auch unser Beurteilen und unser Wahrnehmen. Okay, der ist klar, glaube ich. Und das Zweite ist, was hat ihm noch gefehlt? Sie haben Vertrauen hat ihnen gefehlt. Vertrauen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Meine Frage, wann kannst du vertrauen? Wir hatten das schon mal. Wann kannst du vertrauen? Wann, ganz menschlich gesehen? Mhm. Echt? Also ich kenne Leute, denen vertraue ich nicht, weil ich sie kenne.
Ja, wenn man sich denn geliebt
fühlt. Ja, wenn man sich geliebt fühlt. Oder nicht? Ich kann vertrauen, wenn ich mich geliebt fühle. Dann kann ich vertrauen. Wenn ich weiß, der andere liebt mich, dann weiß ich, ich habe nichts zu befürchten. Warum hatten sie kein Vertrauen? Sie haben doch eigentlich die Taten gesehen. Also sie haben gesehen, Mose hat in Gottes Auftrag das Meer geteilt und bababam und so, aber trotzdem hatten sie kein Vertrauen. Warum? Genau, weil sie ihn nicht kannten. Sie haben ihn nicht gekannt. Sie hatten einen Mittler, er war Mose. Wisst ihr, und es kommt zum Punkt vom letzten Mal. Es passt alles besser, als ich gedacht habe. Vater, danke. Warum? Weil ohne die Gegenwart Gottes in unserer Mitte ist alles sinnlos. Mhm. Dann kommen wir nicht ins Land Kanaan. Wir werden Gott nicht vertrauen. Wir werden kein Zeugnis für die Welt sein. Und in unserem Leben werden wir Sklaven und unmündig bleiben. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Weißt du, in dir, Gott will das alles machen. Gott wollte es dem Volk Israel nicht schwerer machen, als es schon ist. Er hat sogar die ersten Feinde, hat sie drumherum geführt, weil er gesagt hat, ey, die sind so geschunden halt und so fertig mit der Welt halt, im wahrsten Sinne. Die sind so fertig halt irgendwie. Ich erspare ihnen die ersten Kämpfe halt, weil dann sind sie gleich demotiviert. So eine Liebe hat. Gott will dich da reinführen. Er will um alles in der Welt. Und wisst ihr, es gibt einen anderen Vers in Römer, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Wie sollte der uns mit ihm nicht alles andere schenken? Gott will, Gott sehnt sich, Gott hat alles gegeben, hat seine Liebe bewiesen, alles. Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, nichts will ich mehr, als dir dieses Land geben, wo Milch und Honig fließt. Aber komm, lass dein Denken erneuern, damit diese Stimme leiser wird, die sich so eingebrannt hat in dein Herz von früher. Und komm und lern mich kennen. Lern mich kennen, wie ich wirklich bin. Lern mich persönlich kennen. Und dann wirst du sehen, dass ich dich liebe über alles. Und dass ich es gut meine. Und dass du mir vertrauen kannst in allem. Auch in der kurzen Zeit in der Wüste. Aber komm und lern mich kennen. Und wir sind, Freunde, da wartet ein Land auf uns. Und ich sag's euch ehrlich, ich will da rein. Mehr noch. Versteht ihr? Ich will das erleben. Da geht's nicht nur noch um mehr Frieden, sondern ich will dieses Leben erleben. Ich will es erleben. Und ich hab's erlebt. Und ich will es wieder erleben und wieder und wieder und wieder. Ich will Menschen freigesetzt sehen. Ich will Menschen in die Fülle kommen sehen. Ich will Menschen überführt sehen von Sünde. Ich will Menschen rausholen aus Ägypten. Versteht ihr? Und Gott will von ganzem Herzen. Und wie gesagt, hey, das ist nicht, du musst jetzt, sondern du darfst. Dieses Erbe. Wisst ihr, als meine Mutter gestorben ist, da habe ich mein Erbe ausgeschlagen. Man kann das machen beim Notar, man kann es ein Erbe ausschlagen. Ne? Weil meine Mutter Schulden hatte. Und wenn ich das Erbe angenommen hätte, hätte ich vielleicht ihre Stereoanlage gekriegt und hätte vielleicht, sage ich nicht, hätte ich ihre Stereoanlage vielleicht bekommen und so, aber ich hätte ihr Bankkonto mit Schulden geerbt und die hätte ich zahlen müssen. So habe ich dieses Erbe ausgeschlagen. Und da war mir keiner böse und meine Mutter war mir bestimmt auch nicht böse deswegen. Versteht ihr? Und Gott ist dir auch nicht böse, wenn du sagst, du, ey, das ist mir alles zu krass irgendwie, ich bin froh, dass ich die Vergebung habe am Kreuz und ey, okay, ist doch super. Ist doch gut. Ist doch gut, das ist okay. Aber wisst ihr, ich mag es mir nicht entgehen lassen. Echt nicht. Echt nicht. Wirklich nicht. Und na gut. Ich meine, ist doch gut jetzt. Wir sind ja immer praktisch und wir wollen ja immer irgendwas tun, oder? Also ich meine, ist ja immer so, immer irgendwas tun halt. Also immer, was können wir jetzt tun halt dafür? Also, ne? Es ist doch immer das so die Frage, ja. Punkt verstanden, aber was kann ich jetzt tun halt? Naja. Ich habe noch einen. Geht noch einer, ja? Kann ich noch? 5 Minuten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Kennt ihr das? Johannes 15,15. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Und dann ein Vers oder zwei Vers, ich weiß nicht, ob noch was dazwischen steht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Ja? Ist euch das schon mal aufgefallen? Was macht denn den Sklaven aus? Naja, dass er das tut, was der Meister sagt, oder? Ist doch irgendwie ein bisschen ein schäbser Punkt. Und es geht in dieser Stelle um Gehorsam. Das ist keine Frage. Ich will das nicht runterwässern oder sagen, es geht nicht um Gehorsam oder so weiter. Sondern ich finde es interessant, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Und dann sagt er aber, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Ihr Lieben, wisst ihr, was mir aufgegangen ist? Ich glaube, er meint noch was anderes. Er meint Gehorsam, aber er meint, was haben denn Freunde gemeinsam? Oder was macht denn Freunde aus? Wenn man befreundet ist, also jeder von euch hat hoffentlich Freunde. Und also, was, ne? Was macht so eine Freundschaft aus? Ich glaube, dass man dieselbe Sicht von manchen Dingen hat. Oder? Gibt es da ein Zeugnis? Ja, oder? Also, dass man irgendwie einen gemeinsamen Nenner hat in ein paar Dingen, oder? Und darüber sich austauschen kann. Und ich habe zum Beispiel einen Freund, der heißt Christoph, und er ist kein Christ, aber wir uns verbindet die Musik. Wir haben 10 Jahre lang zusammen Musik gemacht und wir schwimmen da auf einer Wellenlänge. Der hört, was ich höre, ich höre, was er hört. Wir fließen da zusammen. Ich könnte heulen jedes Mal, wenn wir zusammen Gitarre spielen halt, oder ist eine Freude da halt irgendwie, ist so schön, weil wirklich. Und wir haben da dieselbe Perspektive, dieselbe Sicht, dasselbe Herz und deswegen sind wir befreundet. Da treffen wir uns und über das hinaus kommen wir uns natürlich auch von Herzen nahe und so weiter. Versteht ihr? Und wenn Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, das steht dazwischen. Amen. Jetzt weiß ich es wieder. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Und dann, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage, heißt nichts anderes halt, kommt in meine Perspektive. Lernt zu sehen, was ich sehe, lernt zu fühlen, was ich fühle. Halt, habt dieselbe Perspektive wie ich. Versteht ihr? So, kommt in meine Perspektive und dann tut, was ich tue. Und was hat Jesus getan? Was hat Jesus getan? Er hat das Reich Gottes verkündigt. Er hat die Kranken geheilt, die Toten auferweckt und gelehrt. Er hat zerbrochene Menschen wiederhergestellt. Er hat ihnen Wert zugesprochen. Er hat das Herz vom Vater wiedergespiegelt. Die Schönheit vom Vater. Dass die alle, die es wirklich notwendig hatten, zu ihm gekommen sind. Und bei ihm Trost und Hilfe gesucht haben. Ja, er hat auch die zurechtgewiesen, die stolz, halsstarrig und in ihrer Religion gefangen waren. Halt, ja. Und er hat auch vor Sünde gewarnt. Ja, hat er. Aber er hat vor allem geliebt. Und die Liebe Gottes ausgeteilt. Und zwar nicht in Worten. In Taten. Er hat nicht gesagt, Gott liebt dich schon. Gottes Liebe ist nicht so, oh, mein Schatz, Gott hilft dir diese Krankheit tragen. Nee, Gottes Liebe sieht anders aus. Hey. Gottes Liebe sieht aus, nimm deine Matte und geh. Und wisst ihr, das ist unser Erbe. Unter anderem. Jetzt nicht auf die Krankheitsheilungsgeschichte rumreiten. Das ist halt zufällig mein Thema. Aber auch all euers. Glaubt mir, fangt an, für Leute zu beten. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, ihr werdet es erleben. Also, er sagt, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Sklaven. Ich sag euch. Und dann fangt einfach an. Fangt an. Geht Schritte. Glaubt mir, vertraut mir, lernt mich kennen. Okay, was können wir praktisch tun? Unsere Perspektive aufs verheißene Land richten, dem Wort Gottes Priorität geben in unserem Leben und das Allerwichtigste, Gott kennenlernen. Im Gebet, in Stille, in Gemeinschaft, miteinander, im Austausch. Wenn ihr zu zweit seid oder so, trefft euch zum Beten, wie es manche schon machen. Erlaubt Menschen in euer Leben reinzusprechen, erzählt Menschen, seid transparent voreinander. Lebt Jüngerschaft und lernt Gott kennen. Hört füreinander, betet füreinander. Und wechselt die Perspektive, erinnert euch aneinander. Und dann muss es keine 40 Jahre dauern. Ganz sicher nicht. Dann kommen die Früchte in Tagen. Glaubt mir. Glaubt mir. Glaubt mir. Die Früchte kommen in Tagen. Und wenn sie nicht kommen, halt so, in Tagen, dann in Wochen. Und wenn dann die Stimme kommt, siehste. Siehste. In Ägypten war es besser. Dann erinnert euch, was in Ägypten war. Und denkt, dass wenn es nicht schlimm und Sklaverei gewesen wäre, glaubt mir, Jesus hat eine gute Perspektive. Er wäre, hätte nicht sein Leben gegeben, um uns daraus zu holen. Okay? Amen.